Ist diese Analogie gerechtfertigt, wir sind auf einem Weimarer Weg oder es ist kurz vor 12?
Wenn man sich zum Beispiel die Zersplitterung der politischen Landschaft anschaut, wirtschaftliche Probleme, die Leute sehr, sehr beschäftigen, wird es meinen Kindern, meinen Enkeln besser gehen als mir selbst, die, glaube ich, vor einigen Jahren noch die meisten bejaht hätten. Aber heute sieht die Situation schon etwas anders aus.
Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
Herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Historikerin und Autorin Katja Heuer. Und wer diesen Podcast aufmerksam verfolgt, seit einigen Jahren schon, Frau Heuer war schon einmal zu Gast bei mir. Und ich freue mich, dass sie sich erneut Zeit genommen hat, zu mir zu kommen, zu Gast zu sein. Und der Anlass ist ein neues Buch. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
Frau Heuer, Ihr neues Buch Weimar. Glanz und, jetzt muss ich mal kurz aufs Cover schauen.
Grauen.
Glanz und Grauen der deutschen Geschichte. Warum war es jetzt Zeit für so ein Buch?
Naja, das Wort Weimar fällt im Moment wieder ziemlich viel und das geht ja auch schon ein paar Jahre so, dass man das also immer wieder im politischen Diskurs hört. Es war vor kurzem erst wieder Markus Söder, der gesagt hat, dass wir uns eventuell auf einem Weimarer Weg befänden, also wenn das die Regierung jetzt nicht hinkriegt, die Reformen einzuleiten und dann vielleicht das politische Spektrum sich noch weiter verkompliziert, sagen wir es mal so. Also das Wort schwirrt gerade im öffentlichen Diskurs wieder ziemlich herum und ich wollte ja vielleicht nochmal einen Beitrag als Historikerin dazu leisten, dass man sich die tatsächliche Geschichte vielleicht nochmal im Detail anschaut und eben nicht nur immer dieses Schlagwort in den Raum wirft, meistens ja auch aus Gefühlen der Angst oder der Ohnmacht, dass sich die Geschichte wiederholen könnte. Und deshalb wollte ich also was anbieten, was jeder in die Hand nehmen kann, um sich diese Geschichte nochmal eindrücklich und auch auf eine andere Art und Weise vielleicht selbst anzuschauen, um zu gucken, inwiefern gibt es denn Parallelen oder ist das überzogen?
Mhm. Ich gleich dazu nochmal komme, ein bisschen Kontext. Frau Heuer hat eben im Satz if gesagt, sie forscht schon und lebt seit längerem in England und deswegen geht es manchmal tusprachig zu hier wahrscheinlich, aber da damit können wir umgehen. Zu den Parallelen nochmal, sind sie denn gerechtfertigt? Ist diese Analogie gerechtfertigt, wir sind auf einem Weimarer Weg oder es ist kurz vor 12?
Naja, also ich kann die Angst verstehen, weil das ja gerade im deutschen Kontext ja eine Riesenfrage ist, wie man mit dieser Vergangenheit umgeht, wie man daraus lernt und eben verhindert, dass das nicht wieder passiert. Und von daher sucht man vielleicht, glaube ich, instinktiv gerade in Deutschland oftmals nach diesen Vergleichen. Und es gibt natürlich auch viele Dinge, die an der Zeit ähnlich sind. Also wenn man sich zum Beispiel die Zersplitterung der politischen Landschaft anschaut, dass es immer schwieriger wird, Koalitionen zusammenzubauen. Wirtschaftliche Probleme, die Leute sehr, sehr beschäftigen, also einfach diese grundsätzliche Idee, wird es meinen Kindern, meinen Enkeln besser gehen als mir selbst, die, glaube ich, vor einigen Jahren noch die meisten bejaht hätten, aber heute sieht die Situation schon etwas anders aus. Das sind Dinge, die man durchaus mit den späten 1920er Jahren und auch den frühen 1930er Jahren vergleichen kann. Auf der anderen Seite leben wir aber natürlich nicht in Zeiten, die jetzt direkt auf einen furchtbaren Krieg zum Beispiel folgen, wie wir das in den 1920er Jahren sehen, wo eben viele Leute zutiefst traumatisiert und auch brutalisiert aus diesem Krieg hervorgegangen sind. Und dadurch erklären sich zum Beispiel diese ganzen paramilitärischen Organisationen, die es damals gab. Also wir haben ja heute keine Situation, in der sich Kommunisten und Faschisten mit Waffen auf den Straßen Deutschlands bekriegen im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist schon eine andere Situation, aus der man aber durchaus bestimmte Muster oder Lehren ziehen kann. Ich bin nur der Meinung als Historikerin, dass man das sehr vorsichtig tun sollte und eben nicht dieses Wort Weimar oder auch die Vergleiche zur NS-Zeit immer wieder einfach in den Raum werfen, um zum Beispiel politische Gegner zu diskreditieren oder diese Angst zu benennen, die man hat, weil das ist, glaube ich, kein konstruktiver Ansatz, um aus dieser Geschichte zu lernen.
Mhm. Sie haben ja in Ihrem Buch verschiedene Protagonisten, anhand deren Sie die Geschichte Weimars und der Entwicklungen erzählen. Wie sind Sie zu diesen Protagonisten gekommen?
Ja, das war eine ziemlich spannende Geschichte, weil ich ja, also ich wollte um erstmal auf Weimar kurz zurückzukommen, ich wollte an einem Ort und an einer Gruppe von Menschen diese Geschichte festmachen, weil man sonst, glaube ich, wieder wie immer von oben drauf schaut und auf die Koalition und auf die Politik und so weiter. Das sagt aber, glaube ich, den einfachen, normalen Menschen, die so ein Buch vielleicht auch mal lesen wollen, jetzt relativ wenig darüber, wie man selber aus der Geschichte lernt. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, das ganze Buch auf Weimar, also auf die Stadt Weimar zu konzentrieren. Und dann brauchte ich ja, ich sag mal, eine Gruppe von Menschen, die verschiedene Ansätze repräsentieren, an denen man das dann sehen kann, die man also von 1919 bis 1939 verfolgt. Und da wollte ich also Weimar ist natürlich nicht repräsentativ für das gesamte Land. Also es ist heute so wenig der Fall, wie das damals der Fall war. Weimar ist einfach eine ziemlich besondere Stadt mit einer besonderen, ja, auch sozialen Struktur, sage ich mal. Die hat zum Beispiel relativ wenige Arbeiter gehabt, was ja dann auch politische Konsequenzen nach sich zieht in der Weimarer Republik. Also von daher habe ich jetzt nicht versucht zu sagen, so, ich brauche jetzt einen Arbeiter und einen Bürgerlichen und einen, was weiß ich, Aristokraten, sondern ich habe versucht, nach verschiedenen Menschen zu suchen, die Reaktionen auf das, was passiert, repräsentieren. Also manche Leute, die zum Beispiel von Anfang an bei der NS-Bewegung mitgemacht haben und also auch schon bevor das quasi lukrativ oder ein pragmatischer Ansatz war. Und da habe ich zum Beispiel Baldur von Schirach mit dabei, der spätere Hitler-Jugendführer, der in Weimar aufgewachsen ist. Aber auf der anderen Seite wollte ich eben auch Leute, die von Anfang an dagegen gekämpft haben. Also da ist zum Beispiel ein Arbeiter, ein SPD-Mann mit dabei, Kurt Nerling. Und dann auch eine Mischung von ganz normalen Menschen, die also einfach irgendwie versucht haben, relativ unpolitisch am Anfang zumindest, auf das zu reagieren, was da passiert ist. Und auch besondere Menschen im Sinne von Leute, die also in der Öffentlichkeit stehen, zum Beispiel wie Elisabeth Förster-Nietzsche, die Schwester des Philosophen, die in Weimar ihr Archiv aufbaut und dann eben die Entscheidung zu treffen hat, was macht sie jetzt, wenn die Nazis auf sie zukommen und sagen, die wollen was mit der Nietzsche-Geschichte anfangen. Und dann kann sie sich ja quasi entscheiden, will sie jetzt da mitmachen oder sagt sie, nee, Nietzsche hat mit der NS-Ideologie nichts zu tun und ich will auch nichts mit denen zu tun haben. Also ich wollte Menschen, die verschiedene Entscheidungsspielräume repräsentieren. Und mein Protagonist, wenn man so will, also das ist natürlich kein Roman und das sind alles echte Personen, aber ich bleib mal in der Sprache, um das verständlich zu machen, ist Karl Weyrich. Der ist ein Buchbinder von seiner Ausbildung her und ist aus Eisenach 1914 nach Weimar gezogen, um dort einen kleinen Schreibwarenladen in der Geleitstraße 10 zu übernehmen, also mitten in der Altstadt. Und von daher war der natürlich eine ideale Person, um das Ganze dort zu beobachten, weil der mittendrin ist. Also wenn Hitler zum Beispiel nach Weimar kommt, dann fährt der mit seinem im offenen Auto tatsächlich an seinem Fenster im Endeffekt vorbei. Oder wenn die Nationalversammlung 1919 in Weimar stattfindet, ist die eben wirklich nur einen Steinwurf von seinem Haus entfernt. Also der ist mittendrin, ist aber ein ganz normaler Mensch, der halt zu der Zeit Tagebuch geführt hat. Und deshalb habe ich da ein direktes Fenster, wenn man so will, in diese Zeit hinein.
Und wie fällt einem so ein Tagebuch vor die Füße? Wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder?
Nee, und ich habe auch tatsächlich, bin total verzweifelt die ersten Monate gewesen, weil ich saß im Archiv, im Stadtarchiv in Weimar und habe total viele verschiedene, ja, ich sag mal, Personen so als Optionen gehabt, weil ich habe dem Stadtarchivar Dr. Jens Riederer gesagt, was ich vorhabe, und der war auch tatsächlich enorm hilfreich und ist dann immer mit einer Kiste nach der anderen rausgekommen, wo dann, was weiß ich, Tagebücher, Geburtsurkunden, Dokumente, also wenn man zum Beispiel irgendwas beantragt, dass man eine Schanklizenz haben will oder sowas. Da hatte ich also wirklich eine überragende Fülle von Dingen auf einmal um mich rum und war total überwältigt davon, aber hatte eben keine Person, die wirklich die ganze Zeit dort gelebt hat und so einfach so ein ganz normaler Mensch sozusagen war. Und dann kam Herr Riederer eines Tages auf mich zu und sagte, ah, Sie müssen sich unbedingt mal dieses Tagebuch angucken, was ich gerade reinbekommen habe von der Familie als Nachlass. Das finden Sie bestimmt spannend für Ihre Recherche. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass Karl Weyrich, dadurch, dass er eben Buchbinder war, total fasziniert war von der Idee sozusagen des geschriebenen Wortes, wenn man so will. Also der hat seine Tagebücher feinsäuberlich dokumentiert, in Leder eingebunden, mit Fotografien seiner Kinder zum Beispiel auch, die dort mit beigesteuert. Also es war wirklich eine total, eine Goldgrube, wenn man so will, als Historikerin, die dann einfach zufällig, genau in dem Moment, als ich dort recherchiert hatte, im Archiv angekommen ist. Und das war also wirklich dann da fiel dann alles zusammen, weil dann hatte ich den zentralen Strang und die anderen Personen konnte man dort sozusagen mit einweben.
Ein Glücksfall.
Ja, absolut.
Was war ursprünglich der Ausgangspunkt? Die Geschichte der Demokratie oder die Geschichte ihres Scheiterns?
Ich bin da ergebnisoffen rangegangen, wie man heute so schön sagt. Also, weil ich da auch das nicht dem Leser abnehmen möchte, diese Entscheidungen, sondern ich habe mich da selber relativ zurückgehalten, meine eigene Stimme in dem Buch. Und ich beschreibe, also wie so eine Art, eine Rezension hat das ein Wimmelbild genannt. Und ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Beschreibung. Also in der Hinsicht, als dass ich wie so ein Mosaik einfach diese Zeit zusammensetze und also gar nicht dem Leser vorschreibe, was er jetzt daraus zu entnehmen hat, sondern man sitzt im Endeffekt, wenn man das Buch von vorne bis hinten liest, 20 Jahre lang selbst in Weimar und guckt sich dort an, was da passiert zu der Zeit und kann dann selber daraus die Schlüsse ziehen, was man jetzt aus dieser Zeit wegnimmt und welchem Modell, der Erklärungsmodell man da folgen möchte, weil ich im Endeffekt das nicht vorgebe. Ich möchte, dass der Leser selbst mitdenkt, während er liest und selber daraus Schlüsse zieht. Von daher ist da also kein Ansatz in der Hinsicht, als dass ich irgendwas Bestimmtes daraus ziehen wollte von Anfang an, sondern ich habe das einfach auf mich selbst wirken lassen, zusammengestellt und hoffe jetzt, dass Leser und Leserinnen das auch so lesen.
Mhm. Das ist schon interessant. Also Sie wollen ja da nichts vorgeben. Die Interpretation liegt dann im Prinzip beim Leser. Aber haben Sie vielleicht schon irgendwelche Analogien mal gehört, die völlig irreführend sind? Ableitungen aus diesem Buch?
Nee, aber was ich interessant finde, ist, dass verschiedene Leute da verschiedene Sachen entnehmen, je nachdem, wie sie, in welcher Situation sie selbst sind. Also es macht ja auch heute noch einen Unterschied, ob ich eine Journalistin bin oder ein Politiker oder ein Maurer oder eine Verkäuferin oder eine Krankenschwester. Ich habe ja völlig verschiedene, eine völlig unterschiedliche Sichtweise auf das, was so passiert, sei das wirtschaftlich oder politisch oder auch einfach in meinem persönlichen Umfeld. Und von daher sind also jeweils die Personen, die dann den Eindruck auf die Leser und Leserinnen machen, völlig unterschiedliche. Also wenn man mit Journalisten redet, sind es oft die Personen, die im öffentlichen Leben stehen. Also die interessieren sich dann sehr zum Beispiel für Elisabeth Förster-Nietzsche oder für Leute, die, so wie Baldur von Schirach oder so, die aus solchen, ich sag mal, gehobeneren Schichten kommen. Und deren Entscheidungsspielräume sind natürlich für jemanden, der selber im öffentlichen Leben steht, viel relevanter als zum Beispiel, was Karl Weyrich in seinem kleinen Schreibwarenladen da macht. Dann wird dann oftmals von den Leuten gesagt, naja, aber warum mussten sie jetzt nochmal das Familienweihnachten von Karl Weyrich 1924 beleuchten, wo was er seinem Kind geschenkt hat und so. Und meine Ansicht ist dann immer, dass die Leute, die also, ich sag mal, auch normale kleine Leben so für sich führen, wo man also nicht in der Öffentlichkeit steht, die finden das dann wieder spannend, wie man in der Mitte von so einer Krise oder wenn irgendwas Großes passiert, dass die Leute natürlich trotzdem zu Hause sitzen und ihrem Sohn irgendwas zu Weihnachten schenken und eben diese Familienleben weiterführen. Das hat dann vielleicht eine ganz andere Resonanz. Also in der Hinsicht zieht da wirklich jeder das raus, was für ihn relevant ist. Und so war ja auch mein Ansatz von Anfang an. Mhm. Und was zum Beispiel die Politik angeht, ist es spannend. Also da kann man zum Beispiel sehen, ich sag mal, das ist so ein Redeverbot, was das eigentlich bedeutet und was so ein Politiker damit macht. Und da zieht man dann ja völlig verschiedene Schlüsse daraus. Also manche Leute sagen, na ja, man sieht ja unbedingt daran, wie Hitler also immer beliebter geworden ist, dass man ihm vielleicht Verbote hätte auferlegen sollen. Aber auf der anderen Seite sind da natürlich auch Stellen in dem Buch, wo Hitler dann tatsächlich zum Beispiel 1926 zum Parteitag nach Weimar kommt. Der Bürgermeister erlegt ihm ein Redeverbot auf. Also er darf an dem Wochenende nicht sprechen, obwohl das sein Parteitag ist. Und dann sieht man eben, wie Hitler trotzdem auf dem Marktplatz in Weimar einfach dort steht und sich sozusagen von der SA feiern lässt und dann noch einen Schritt weiter geht und das Nationaltheater, also das die Bühne, auf der 1919 Friedrich Ebert stand und die Demokratie und den Geist von Weimar beschworen hat. Auf der gleichen Bühne steht dann Adolf Hitler trotz Redeverbot 1926 und redet und führt so Dinge wie das sogenannte Blutfahnenritual ein, also in dem dann die neuen Fahnen der NS-Bewegung an die Fahne gehangen, die berührt dann die Fahne von 1923, die während des Hitler-Putsch-Versuches in München blutgetränkt gewesen sein soll. Also das ist so ein Ritual, was dann später auch noch kommt. Das wird trotz Redeverbot 1926 in Weimar auf dieser Bühne eingeführt, weil Hitler das Theater einfach als Privatveranstaltung mietet, dann nur auf Einladung die Leute reinholt. Und damit ist das dann also ein privater Kontext, in dem er reden kann, weil man kann ja Menschen nicht verbieten, hinter verschlossenen Türen zu sprechen. Und das Verbot dann einfach umgeht. Und aus dieser Tatsache ziehen Leute völlig unterschiedliche Konsequenzen für sich selbst heute, indem man entweder sagt, nee, man hätte noch schärfere Bedingungen schaffen sollen für die NSDAP und für Hitler, oder andersrum, das funktioniert einfach nicht, wir müssen mit diesen Problemen politisch umgehen und eben keine Verbote benutzen. Und da sieht man dann schon, dass da also verschiedene Deutungsansätze gezogen werden.
Was wäre Ihrer denn mit Blick auf Verbote? Schweißt das noch so eine Bewegung noch enger zusammen oder vielleicht, oder hat's das damals? Könnte man das valide sagen?
Ja, also ich habe schon daraus die Schlüsse gezogen, dass das nicht funktioniert, weil die ganz verschiedene Dinge versuchen zu der Zeit schon. Wir gehen immer heute davon aus, dass sie das damals einfach nicht kommen sehen haben, die Leute, und dass die da zu naiv rangegangen sind. Aber man hat total viele verschiedene Dinge versucht, um diese Bewegung zu stoppen. Also zum Beispiel, als Hitler den Putschversuch gewagt hat 1923, war das ja ein verfassungswidriger Versuch, eben dieses ganze System zu stürzen. Und das hat man damals genauso zur Kenntnis genommen, wie das heute der Fall ist, als Bedrohung für das ganze System. Und dann ist die NSDAP verboten worden, reichsweit. Also die war wirklich im ganzen Land verboten, während Hitler im Gefängnis saß. Und selbst das ist dann wieder aufgehoben worden, bekanntermaßen oder vielleicht auch nicht, zuerst in Thüringen, weil eine Landtagswahl 1924 stattgefunden hat, also als Hitler noch im Gefängnis saß. Und dabei sind die völkischen Abgeordneten, von denen also drei tatsächlich Mitglieder dieser verbotenen NSDAP vorher waren, also drei NSDAP-Mitglieder, sind in diesen Landtag trotz des Verbotes gewählt worden, weil die man ja Menschen nicht verbieten kann. Also die sind dann eben einfach unter einer anderen Liste angetreten. Man hat trotzdem 7 völkische Abgeordnete im Thüringer Landtag sitzen gehabt. Und die waren dann eben wiederum notwendig, um Mehrheitsverhältnisse zu schaffen. Also der Landtag war ziemlich halb und halb gespalten zwischen dem linken Lager, also der kommunistischen KPD und der SPD auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die bürgerlichen Parteien, sage ich mal, so ein rechtskonservativer Block. Und die hatten gerade so eine, also gerade so mehr Stimmen, mehr Sitze als der linke Block, aber nicht genug, um über die Hälfte zu kommen, also eine Mehrheit zu schaffen. Und dann haben die sich eben an die 7 völkischen Abgeordneten gewendet, haben gesagt, so was müssen wir tun, damit ihr uns toleriert? Und im Endeffekt hieß es dann, naja, auf der einen Seite wollten die alle jüdischen Menschen, die im öffentlichen Leben standen und in der Politik standen, verdrängt haben. Also das waren selbst so Leute wie den Landesvater von Thüringen, der im Endeffekt die Thüringer Verfassung 1920 zu verantworten hatte, der Thüringer Chef der Chef der Thüringer Landesbank und andere Leute, die dann aus den Ämtern gedrängt worden sind, weil sie jüdisch waren. Und auf der anderen Seite wurde das Parteiverbot in Thüringen als Preis dafür quasi aufgehoben. Und man hat dann einen Zufluchtsort wieder gehabt. Deshalb kommt Hitler auch 1925 direkt, quasi mehr oder weniger direkt aus dem Gefängnis, erstmal nach Weimar, was damals die Landeshauptstadt war, und schaut sich das an und überlegt sogar, die Parteizentrale von München nach Weimar zu verlegen, weil er dort eben einen Spielraum hatte. Und von dort aus konnte man dann anfangen, wieder Kampagnen zu führen. Also da gibt es zahlreiche Beispiele in dieser Geschichte, auch im Buch, wo man über Redeverbote, Parteiverbote, Einschränkungen, auch der SA, der Hitlerjugend, die wurden auch, da gab es auch Überlegungen, die zu verbieten. Dass nichts davon hat funktioniert, weil man immer Wege drumherum findet, wenn es genug Leute gibt, die trotzdem diese Bewegungen unterstützen. Also von daher ist für mich schon so ein bisschen die Lehre daraus, dass das zumindest nicht die einzige Lösung sein kann, weil das eben oftmals den gegenteiligen Effekt hat oder eben umgangen werden kann.
Hätte es einen Punkt gegeben, wo man anders damit hätte umgehen können und die Geschichte hätte einen anderen Lauf genommen?
Naja, man hat es ja an 2 Punkten versucht. Also einmal, wie gesagt, dieses Parteiverbot, als Hitler im Gefängnis war, da war die NSDAP noch ganz, ganz klein. Also die hatte ja selbst 1928 in der letzten Wahl, bevor dann die Wirtschaftskrise kommt, immer noch nur 2,6%. Also das muss man sich mal überlegen, da ist alles, alle anderen Faktoren sind da. Also die haben Hitler, die haben Unterstützung, die haben ein ziemlich ausgeklügeltes Wahlsystem, was viel, viel, ich sag mal, effektiver ist als das der anderen Parteien. Die ganzen anderen Faktoren, von denen man sagt, dass die NSDAP groß gemacht haben, sind alle da. Und trotzdem kriegt die Partei nur 2,6%. Und man sieht auch, wenn man sich die innerparteilichen Diskussionen zu der Zeit anschaut, gerade so Leute wie Baldur von Schirach, wie gesagt, aus Weimar ursprünglich, der dann schon die Studentenbewegung leitet damals, die das einfach nicht verstehen. Die sitzen da und sagen, warum ist das so? Wir haben noch alles versucht. Wir sind hingegangen zu den Leuten, überall, wo wir hingehen, werden wir gefeiert. Warum sind wir immer noch nicht groß? Und dann kommt die Wirtschaftskrise und das ist wirklich der zentrale Faktor. Und als man dann nochmal 1932 darüber nachdenkt, die Partei zu verbieten, ist das ja schon die größte Partei dann in den Wahlergebnissen. Man hat eine Riesenarmee von knapp 4 Millionen Menschen, Männern hauptsächlich in der SA. Also im Zweifelsfall hätten die dann bei einem Parteiverbot auch einfach, ich sag mal, die Revolution lostreten können. Das wollen auch ganz viele in der Partei. Und da hätte die Armee, die ja damals auf 100.000 Mann reduziert worden ist durch den Versailler Vertrag, natürlich gegen 4 Millionen SA-Männern noch relativ wenig ausrichten können. Also der Knackpunkt ist, was ist dazwischen passiert, als die Wirtschaftskrise eskaliert, dass die Menschen das Vertrauen in die Politiker verloren haben, die versuchen, damit umzugehen. Und da gibt es einen ganz spannenden Moment, den habe ich auch im Buch mit eingebracht, als der letzte, ich sag mal, demokratische Kanzler, Heinrich Brüning, der von der Zentrumspartei ist und deshalb also schon irgendwie in der Mitte des Spektrums quasi steht und potenziell die Möglichkeit gehabt hätte, die verschiedenen Lager, ich sag mal, zusammenzuführen. Der stellt sich 1931, was glaube ich, ins Radio und sagt, naja, es ist schlimm und ich verstehe, dass ihr hier alle um eure Existenz bangt und dass ihr hungern müsst und so weiter. Aber was habt ihr denn erwartet? Wir haben den Krieg verloren. Das war eine Riesenaktion. Natürlich geht's uns heute nicht besser als 1914. Es ist jetzt eben so. Und dann zieht er ein hartes Sparprogramm durch. Und das erinnert dann schon so ein bisschen auch an heutige Verhältnisse. Sage ich mal, diese Fragen, spart man irgendwas ein? Sagt man den Leuten, die müssen den Gürtel enger schnallen? Und wenn ja, wie bringt man das an den Mann? Mhm. Und das ist nicht das, was die Leute damals hören wollen, weil im Endeffekt legt man ihnen ja keine Zukunftsoptionen offen, die positiv sind. Man sagt halt, naja, das wird jetzt erstmal schlimmer. Und das ist jetzt halt so und im Endeffekt sind wir daran selber schuld, ist ja mehr oder weniger die Message hier. Hitler nutzt das gleiche Medium Radio und setzt sich auch dahin und redet zu den Leuten direkt ins Wohnzimmer und sagt, naja, ich kann das auch nicht sofort lösen, aber gib mir 4 Jahre und in den 4 Jahren werde ich die Arbeitslosigkeit beseitigen. Ich mache Deutschland wieder zu einem Land, worauf wir stolz sein können. Und ihr werdet alle Teil dieser großen Aktion. Also ich kann euch das nicht versprechen, dass das nicht viel Arbeit bedeutet. Das wird hart sein, aber nach 4 Jahren wird es uns besser gehen. Und sofort hat man eine Zukunftsoption. Das ist halt das, woran die Leute glauben zu der Zeit, wo man das Gefühl hat, okay, das wird jetzt vielleicht erstmal schlimmer, aber dann wird es irgendwann besser. Und das ist der Unterschied zu der Zeit. Und dass man das auch demokratisch hätte machen können, sieht man ganz gut in den USA, wo ja Franklin Roosevelt als demokratischer Kandidat 1932 zur gleichen Zeit quasi groß wird und an die Macht kommt, dann 1933 wirklich fast zur gleichen Zeit wie Hitler das Land übernimmt, mit der gleichen Wirtschaftskrise kämpft und auch sich ins Radio stellt und in diesen sogenannten Kamin-Chats, die er da macht, also den Leuten erklärt, was er vorhat, was er macht und dass er eben auch ein paar Jahre braucht, aber dass es jetzt vorangeht. Und das ist auch radikal für amerikanische Verhältnisse. Der wird dort auch von vielen als Diktator bezeichnet, weil er sich eben Notstandsgesetze aneignet und so weiter. Aber es gibt sozusagen ein Gegenmodell. Ich weiß, das ist nicht ganz vergleichbar. Natürlich ist Deutschland nicht die USA zu der Zeit. Aber es ist, der Punkt ist trotzdem, dass man den Leuten eine Zukunftsoption aufzeigen muss. Also ich würde da weniger über Verbote arbeiten und mehr darüber, wie kann man den Menschen glaubhaft vermitteln, dass man hier irgendwie einen Plan hat, dass es vorangeht.
Tja, ihr Wort in Gottes Ohr. Das klingt jetzt sehr einfach, aber wie kriegt man das tatsächlich hin? Also nach Ihren Ausführungen schwanke ich gerade so ein bisschen zwischen Hoffnung und Zweifel, weil es ja doch einige Parallelen gibt. Ne? Also die Inflation drückt hier auch aufs Portemonnaie und gerade dann, wenn es wirtschaftlich schwierig wird, sehen wir, dass eben Extreme stärker werden. Und das ist ja schon ein Vergleich, den man nicht so richtig wegwischen kann. Also wie blicken wir jetzt nach vorn?
Ja, das geht mir ja nicht anders. Ich gucke da natürlich auch so ein bisschen mit Hoffnung und Verzweiflung drauf, weil es natürlich nicht einfach ist und das würde ich auch nicht suggerieren wollen. Es wäre damals auch nicht einfach gewesen. Ich sag mal, der Unterschied, den mir ein bisschen Hoffnung macht, ist eben dieses Weglassen des Faktors der Straßengewalt, weil das ist wirklich ein Riesenfaktor gewesen, gegen den auch eine positive Nachricht in Deutschland schwierig gewesen wäre. Und das ist eben auch ein Unterschied zu den USA. Die haben zwar auch im Ersten Weltkrieg gekämpft, aber A, war das nicht so verheerend, sage ich mal, für die USA, wie es für Deutschland war. Und B, ist es natürlich nicht auf dem eigenen Kontinent passiert. Und es sind weniger Menschen gewesen, sozusagen, die davon direkt betroffen waren. In Deutschland hat man ja nicht nur die Millionen von Männern gehabt, die also an der Front furchtbares erlebt und getan haben und zurückgekommen sind, total brutalisiert selbst, sondern man hat ja durch die Seeblockade auch Menschen gehabt, die zu Hause gehungert haben. Kinder- und Frauenmortalität ist enorm angestiegen. Das sieht man zum Beispiel bei Karl Weyrich auch in der Biografie extrem, dass er ist selber nicht eingezogen worden, weil er gesundheitliche Probleme hatte. Aber seine Frau und sein Kind sind beide schwer krank geworden von der einfach von der Situation zu Hause, von den Verhältnissen, und er leidet da also auch enorm drunter. Und diese Situation haben wir heute einfach nicht. Also wir haben keine, wie gesagt, Millionen von brutalisierten Männern und verzweifelten Menschen an dem Punkt, wo sie also gewaltbereit sind. Mhm. Und das, was auch immer, man kann sagen, auch über die AfD und die Linken, was man will, aber die sitzen beide nicht mit sozusagen tausenden, Millionen von Menschen auf der Straße und bekämpfen sich gegenseitig mit Straßenbarrikaden und Maschinengewehrnestern auf den Straßen von deutschen Großstädten. Und von daher ist es also heute schon ein politischer Kampf insgesamt. Natürlich gibt's Gewalt und so weiter, aber nicht in dem Ausmaß wie damals. Und deshalb macht mir das schon ein bisschen Hoffnung, dass man also da auch mit politischen Maßnahmen beziehungsweise vielleicht auch anderem Personal, was vielleicht etwas ja bodenständiger, glaubwürdiger rüberkommt, da schon was erreichen könnte, meiner Meinung nach.
Gewalt. Ich erinnere mich, dass Sie auch in einem Interview mal gesagt haben, dass die Menschen sich immer mehr an Gewalt und Unrecht gewöhnt haben und dass das sich immer weiter fortgesetzt hat. Eine kleine Parallele vielleicht. Ich glaube, wir haben auch eine Form von Gewalt, und zwar verbale Gewalt. Also die Sprache wird ja schon auch irgendwie immer hitziger, meiner Wahrnehmung nach. Und fallen so gewisse Tabus, also es werden Dinge gesagt, die man vor ein paar Jahren jetzt nicht einfach so dahin gesagt hätte.
Ja, nee, das sehe ich auch so. Und da spielen natürlich soziale Medien auch eine enorme Rolle. Das kann man ein bisschen vergleichen mit der Rolle des Radios damals, weil das eben auch eine neue Form von Massenkommunikation war und die genau wie soziale Medien heute also zu Hause im eigenen privaten Bereich konsumiert worden ist. Mhm. Auf einmal hat man also Politik im eigenen Wohnzimmer, und heutzutage ist es natürlich noch krasser, wenn man das Handy auf dem Nachttisch liegen hat, oder ich habe letztens irgendwo eine Statistik gelesen, dass über die Hälfte der Menschen auch das Handy mit aufs Klo nehmen. Also man hat dann wirklich keinen Bereich mehr, der, ich sag mal, geschützt ist vor politischer Diskussion und auch vor dieser Hitzigkeit, die Sie gerade auch beschrieben haben, also auch diese gewaltsame Sprache auch, dass man vielleicht nicht unbedingt das ausführt, aber dass man trotzdem Morddrohungen hat, dass man also wirklich übelste Beschimpfungen hat, mit denen man dann irgendwie umgehen muss. Das ist schon eine Situation, die neu ist und mit der man auch irgendwie lernen muss, umzugehen. Auf der anderen Seite finde ich es falsch, wenn sich dann zum Beispiel Friedrich Merz beim Spiegel darüber beschwert, dass er eben Dinge erleben muss, die vor ihm noch keiner erlebt hätte. Und deshalb ist er sowieso nur sehr wenig auf den sozialen Medien unterwegs, weil man schon sieht, das ist eben ein Raum, in dem sich statistisch einfach die Mehrheit der Menschen bewegt. Und man kann dann nicht als Politiker sagen, das gefällt mir nicht, das ist schwierig, ich ziehe mich daraus zurück. Weil die Konsequenz ist ja, dass man in dem Raum dann nicht mehr mitwirkt und beziehungsweise auch das Gefühl total dafür verliert, worüber die Menschen da eigentlich reden und was eigentlich die Gemüter erhitzen. Das mag manchmal unangenehm sein, aber man sieht trotzdem ja, wenn man sich selbst darin bewegt, welche Themen das sind, die also solche Reaktionen auch hervorrufen. Und die Themen muss man dann eben auch irgendwo auch als Politiker zumindest zur Kenntnis nehmen und damit irgendwie was tun.
Ja, ist total spannend. Diesen Raum aufgeben, wie Sie sagen, ist ja auch eine Rolle von Medien, also von uns. Wir haben natürlich auch ein total zwiegespaltenes Verhältnis zu sozialen Netzwerken, sogenannten Frenemies, also Friends und Enemies zugleich irgendwie. Wir sind auf Reichweite angewiesen, aber so richtig viel kriegen wir von denen nicht und torpedieren unser Geschäftsmodell. Aber dennoch, unabhängig jetzt von der Reichweite, denken wir auch. Also wenn wir dort unsere Nachrichten nicht mehr platzieren, dann gibt's dort ja nur noch Mord und Totschlag, Sodom und Gomorra.
Ja. Naja, und es gibt ja auch positive Nachrichten davon. Ich meine, wir sitzen hier gerade und machen einen Podcast, und das ist ja was man sich vor 20, 30 Jahren gar nicht als Modell so richtig hätte vorstellen können und schon gar nicht für eine Zeitung, die also damit ja dann nochmal ganz andere Zielgruppen erreicht. Und das ist ja auch ein Zeichen davon, wenn sich also Menschen in größerer Anzahl, und man sieht es ja auch daran, die erfolgreichsten Podcasts haben ja mittlerweile irgendwie Millionen von Menschen, die dazuhören und können ganze Festivals organisieren, wo da Leute hinkommen und die Moderatoren werden irgendwie zu Stars und so. Also das ist ja auch ein Zeichen, dass die Menschen sich auch durchaus eine Stunde lang oder noch länger irgendwas anhören und also auch in die Tiefe gehen wollen, was erfahren wollen. Also ich glaube, dieser diese Idee, die wir da lange irgendwie hatten, dass das bedeutet, dass die Aufmerksamkeitsspanne nicht da ist, dass alles nur hitzig sein muss. Das ist ja, man hat ja auch auf den sozialen Medien oder sagen wir mal in den neuen Medien insgesamt auch eine totale Bandbreite von Formaten und auch von der Art und Weise, wie Menschen damit umgehen. Und selbst bei sozialen Medien könnte man immer noch argumentieren, dass die auch als Ventil wirken für Menschen, die also früher, mal abgesehen davon, dass man vielleicht einen Brief hätte schreiben können an die Zeitungen, aber die jetzt auch ein Ventil haben, sich selbst zu äußern und ihre Meinung kundzutun oder an Dingen auch teilzunehmen. Und dass das dann oftmals eskaliert, einfach weil die Algorithmen ja auch so darauf ausgelegt sind, eben Streit und Hitzigkeit zu amplifizieren, ist eine Sache. Aber auf der anderen Seite erlaubt es eben auch wirklich jedem, darauf zu reagieren, wenn Friedrich Merz irgendwas sagt auf einer sozialen Plattform. Dann kann eben da jeder seinen Kommentar darunter schreiben, es sei denn, man schaltet die Kommentarfunktion aus. Aber das ist ja auch eine Form von Teilhabe und die ist manchmal sehr, sehr hitzig und unangenehm und auch zum Teil, ja, wie gesagt, wir haben es ja auch gerade schon so ein bisschen darauf angesprochen, dass es, also wenn dann so Morddrohungen und sowas kommen, dass es natürlich viel zu weit geht. Aber auf der anderen Seite erlaubt es eben auch jedem zu sagen, das ist jetzt aber Unsinn, was Sie da erzählen über, was weiß ich, die deutsche Fußballmannschaft oder so, dieser Kommentar von ihm, der dann sehr viel Reaktion hervorgerufen hat. Und vielleicht ist das auch so eine Art Ventil, was früher sich vielleicht nur zu Hause oder in den Kneipen irgendwo abgespielt hätte, dass man auch so ein bisschen jetzt öffentlich den Gegenwind bekommt, der vielleicht schon immer existiert hat und den man damals noch nicht so sehr gesehen hat, wenn man in Berlin saß.
Zeitungen, Sie haben ja einen umfangreichen, also wenn man sich das Buch anschaut, ist ja sehr dick. Aber man muss gar nicht so viel Angst davor haben, weil gefühlt die Hälfte davon, nein, das ist jetzt völlig übertrieben, aber ein Großteil davon ist ein Quellenapparat. Ist ja wirklich erstaunlich, wie viele Quellen Sie da bemüht haben. Und mir ist auch aufgefallen, dass Zeitungen häufiger vorkommen, die Sie zitieren. Gab es auch einen Wandel bei den Medien in der damaligen Zeit oder bei den Zeitungen, dass Sie vielleicht nicht mehr so frei und unabhängig Bericht erstatten konnten?
Ja, also in den 1920ern ist das wirklich spannend, weil man ja die ganze Bandbreite hat und weil das auch ein Medium ist, was damals also wirklich von jedem konsumiert worden ist, weil im Endeffekt war das Kaiserreich ja sehr, sehr gut da drin, die Rate der Menschen, die lesen konnte, sozusagen zu erhöhen. Also fast jeder konnte lesen und wirklich jeder Arbeiter, jede Hausfrau, jeder hat eine Zeitung irgendwo in der Hand und liest die. Und von daher hat man natürlich auch die ganze Bandbreite an politischen Meinungen dabei. Und da kann man also gucken, wenn irgendwas, was weiß ich, 1923, Hyperinflation passiert, dann kann man eben gucken, was die Industriellen denken, indem man in irgendein bürgerliches Blatt reinschaut und dann eben sieht, was sozusagen Menschen davon halten, die Geld zu verlieren haben. Oder dann guckt man eben in das Vorwärts von der SPD und schaut, was bewegt die Arbeiterschaft da gerade oder beziehungsweise die Vertreter der Arbeiterschaft. Und viele von diesen Zeitungen sind ja kommerziell unterwegs. Also die müssen dann eben auch so schreiben, dass sie gekauft werden. Und da sieht man dann eben auch sehr schön daran, die reflektieren ja dann Meinungen, also die machen Meinungen, aber die reflektieren auch Meinungen, die existieren. Und da ist das immer eine ganz gute Quelle. Und außerdem schreiben Menschen natürlich auch Briefe an Zeitungen, auch damals. Und da kann man eben auch so ein bisschen dran sehen. Zum Beispiel hatte ich eine dabei, als die Wirtschaftskrise sehr, sehr schlimm war. Da hat zum Beispiel eine ältere Frau an die Zeitung geschrieben, ich weiß nicht mehr, wie ich hier leben soll. Ich habe schon die letzte Schrankwand verkauft und ernähre mich nur noch von Mehlsuppe und es ist alles ganz schlimm. Und da kriegt man auch so ein bisschen, ich sag mal, die Volksmeinung auch so ein bisschen repräsentiert, weil ja irgendjemand in der Zeitung diesen Brief ausgewählt hat, weil er der Meinung ist, dass die Leute, die das lesen wollen, eben da sich selber auch reflektiert fühlen. Also es ist eine sehr, sehr spannende Quelle. Und dann ab 1933 wird das ja alles gleichgeschaltet von dem NS-Regime. Und da liest man dann eben unter Umständen wirklich wortwörtlich manchmal das Gleiche in den Zeitungen, weil einfach ein Text rausgegeben wird und der wird dann eben einfach von allen Zeitungen gedruckt. Also die haben nominell noch die gleichen Namen oder manchmal ändern sie sich auch, aber die heißen dann immer noch, was weiß ich, Thüringer Zeitung oder Weimarer Blatt oder was auch immer. Aber die sind dann natürlich alle gleichgeschaltet und schreiben im Endeffekt das, was sie schreiben sollen. Und Josef Goebbels gibt da auch regelmäßig so Pressebriefings raus. Also zum Beispiel merkt das Regime ab Mitte der 1930er Jahre, dass die Menschen Angst vor Krieg haben und wirklich tief sitzende Angst, weil sie ja den Ersten Weltkrieg erfahren haben und nicht wieder in den Krieg ziehen wollen. Und das Regime bereitet aber natürlich schon den nächsten Krieg vor und muss jetzt irgendwie damit umgehen, dass die Menschen alle richtig Angst davor haben. Also man redet von einer Kriegspsychose, ist das Wort, was damals immer innerhalb des Regimes quasi benutzt wird. Also fast so ein bisschen ein Versuch, das zu pathologisieren und zu sagen, die Menschen sind irgendwie geisteskrank, weil sie Angst vor dem Krieg haben. Und da wird an die Presse insgesamt halt das Briefing rausgegeben, so, ihr müsst jetzt mal daran arbeiten, dass wir so ein bisschen die Menschen hier motivieren, wenn es nochmal Krieg geben muss, dann muss das halt so sein. Und dann sieht man wirklich, wie sich der ganze Ton ändert von, wir sind ein friedliebendes Land und die anderen schüren Krieg, hin zu Opfer, eine Betonung darauf, dass man Opfer bringen muss für das Volk, in dem man lebt und so weiter, und eben den Versuch insgesamt der Presse dann darauf hinzuarbeiten. Also es ist schon extrem, da muss man dann schon ganz anders rangehen als Historikerin mit der Presse in den 1930er Jahren verglichen zu dem, was man in den 20er Jahren daraus bekommt.
Es gibt ja hierzulande auch Menschen, die sagen, durch diese Kriegsrhetorik, die jetzt Einzug gehalten hat mit Zeitenwende, wir müssen uns ertüchtigen und so weiter, dass man damit schon möglicherweise auf einen Krieg oder eine Krise hinarbeitet. Wir haben es vorhin mit dieser Gewöhnung an Gewalt und Unrecht kurz gehabt. Ist ja irgendwie auch ähnlich oder sind wir da weit weg davon noch?
Naja, ich würde schon darauf hinweisen wollen, dass wir eine ganze Bandbreite von Zeitungen haben, die verschiedene Meinungen repräsentieren. Also es gibt ja auch Zeitungen, die da durchaus kritisch darüber schreiben. Also ich nehme jetzt zum Beispiel die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung als neue Gründung oder auch die Berliner Zeitung oder auch Lokalzeitungen und so weiter, die sich dann anders dazu äußern. Und von daher ist das schon ein Unterschied, als dass es jetzt nicht eine Agentur gibt, die da irgendwie dahinter steht oder das die Regierung jetzt sozusagen allen Zeitungen sagt, so, wir müssen jetzt alle auf Kriegskurs umschwenken, weil wir das jetzt für richtig halten und dann müssen jetzt alle Journalisten schreiben, wir denken, das ist gut so und das muss jetzt so an den Mann gebracht werden, sondern man hat ja schon ein plurales Spektrum und eben auch die sozialen Medien und alles Mögliche, in dem man sich also relativ frei ja auch andere Meinungen aneignen und anlesen kann. Also von daher würde ich da schon sagen, da ist ein Riesenunterschied in der Hinsicht, als dass es sozusagen nicht einen Kurs gibt, der vorschreibt, sondern die Journalisten so schreiben, wie sie das selber sehen.
Das meinte ich jetzt auch gar nicht so auf die Berichterstattung bezogen, sondern gibt es tatsächlich diese Gewöhnungseffekte so durch eine gewisse Rhetorik? Oder dass man gezielt auf was hinarbeitet?
Naja, also man sieht schon, dass es bei den, selbst beim NS-Regime, was es ja extrem versucht hat, also über alle Kanäle, man ist ja total bestrahlt worden davon im Radio, im Fernsehen, in Ausstellungen, überall in der Schule, dass selbst da das nicht so wirklich funktioniert hat. Also man sieht, das ist jetzt auch neuere Forschung, hat da jetzt auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wenn der Krieg 1939 ausbricht, da jetzt nicht die Euphorie von 1914 zu finden ist und selbst die 1914er Euphorie, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber jedenfalls ist die Stimmung komplett anders 1939. Es ist sehr ruhig im Land. Die Leute sind sehr bedrückt von der Stimmung und haben Angst trotzdem. Also ich sag mal, der Gewöhnungseffekt ist schon da in der Hinsicht, als dass die Leute natürlich in den Krieg ziehen. Und auch, ich sag mal, es gibt jetzt auch keine großen Demonstrationen oder sowas 1939, dass die Leute sagen, um Gottes Willen, ich gebe mein Kind nicht her oder ich gehe selber nicht in den Krieg oder so. Die machen da schon mit. Aber das ist nicht sowas, wo man dann irgendwie völlig davon überzeugt ist. Die Gewöhnungseffekte sind aber trotzdem da, was die, ich sag mal, Verbrechen und so weiter angeht und auch die ansteigende Gewalt im Land. Also 1933, das muss man sich auch immer wieder überlegen, 1933 gibt's halt keinen Auschwitz und der Krieg hat nicht angefangen, sondern man fängt an mit zum Beispiel Boykotten von jüdischen Geschäften oder mit einer gewissen Rhetorik, die dann Leute als Ungeziefer oder als Volksfeinde und so weiter bezeichnet und geht dann so Stück für Stück, also die frühen Konzentrationslager, und das erste ist übrigens auch in Thüringen, das allererste, Nora, also kleiner Ort, wenn die Leute vielleicht kennen, außerhalb von Weimar, ein Flugfeld, was also als erstes sogenanntes wildes Konzentrationslager, so hießen die damals 1933, für politische Gefangene genutzt worden ist. Und da habe ich eben auch versucht, zum Beispiel über Karls Tagebuch und andere Quellen zu gucken, wie die Leute darauf eigentlich reagiert haben, als 1933 diese Verhaftungswellen losgingen. Und da sieht man schon, dass die Mehrheit der Menschen sich quasi einredet, dass das im Endeffekt eine notwendige Maßnahme ist, um diese Angst vor der kommunistischen Revolution zu bekämpfen. Also zu sagen, okay, das sind jetzt halt Störenfriede, der Reichstag wurde ja auch angezündet. Von daher geht da schon so eine Angst um, dass jetzt eine kommunistische Revolution irgendwie losgeht. Und Hitler stellt sich dann als derjenige hin, der sagt, okay, ich greife jetzt hier hart durch und ich mache das jetzt. Und da werden 200 Kommunisten in Nora im Konzentrationslager eingesperrt. Und eine interessante Reaktion darauf zum Beispiel ist, dass als Hitler dann nochmal Wahlen ankündigt 1933, weil er braucht ja Mehrheitsverhältnisse, um die Demokratie im Endeffekt in eine Diktatur umzuwandeln, dann ordnet er also nochmal Wahlen an und er will ja, dass das aussieht, als wenn es legitim ist. Also müssen selbst diese Deutschen, die immer noch deutsche Staatsbürger, auch wenn sie Kommunisten sind, der will trotzdem, dass die wählen. Und dann gibt's also diese absurde Situation, wo jemand mit einer Wahlurne hochgeht in dieses Konzentrationslager in Nora, muss man sich wirklich einfach wie eine Schule vorstellen, die dort quasi, wo da Stroh ausgelegt wird auf dem Boden und die Leute sind da eingesperrt. Da geht jemand mit der Wahlurne da hoch und sagt, so, jetzt wählt mal alle. Und dann wählen natürlich alle 200 Leute dort die KPD. Und das einzige Problem, was das Dorf Nora selbst hat, die Gemeinde, die da drumherum ist, ist, dass die an die Zeitung schreiben, die einen Brief. Und die sagen, um Gottes Willen, jetzt denken alle, wir sind hier kommunistisch, weil auf der Wahlliste auf einmal 200 KPD-Stimmen stehen. Aber dann hat sich zum Glück rausgestellt, so steht es in dem Brief in der Zeitung, dann hat sich zum Glück rausgestellt, dass die Kommunisten waren, die im Konzentrationslager, und die benutzen das Wort Konzentrationslager, die im Konzentrationslager Nora eingesperrt sind. Unser guter Ruf ist also wiederhergestellt. Also stört sich keiner in dieser Gemeinde darum, dass da Menschen ohne Haftbefehl, ohne irgendeinen rechtlichen Prozess eingesperrt sind, sondern die stören sich nur daran, dass das halt irgendwie auf das Dorf negativ wirken könnte, wenn die Leute jetzt denken, da sind irgendwelche Kommunisten. Und da merkt man schon, dass die Leute Wege finden, psychologisch und anderweitig, sich das zu erklären, was da passiert und dann irgendwie damit zu leben. Und das kann man dann später auch sehr krass sehen beim Buchenwald-Lager, dass die Leute das eigentlich schon irgendwie Bauchschmerzen dabei haben, aber damit umgehen lernen, weil sie eben sagen, die rechtfertigen das entweder für sich selbst oder sagen, naja, wir können ja jetzt eh nichts machen, es ist halt da. Ich bin ja nur ein normaler Mensch, der hier lebt, was soll ich jetzt damit?
Ja, ich finde, das beschreiben Sie mehrfach ziemlich gut, diese Zerrissenheit in Ihrem Buch, dass man sich dann eben auch im Alltag oder auf den Alltag konzentriert und damit verdrängt im Prinzip, was so um einen rum passiert und man nicht aktiv teilnehmen muss an dem Ganzen, was passiert, aber durch das Nichtstun natürlich auch seinen Beitrag dazu leistet.
Das sieht man besonders krass dann in den späten 1930er Jahren, also als das Lager, wie gesagt, da war. Und es ist ja auch so, dass das außerhalb von Weimar zwar ist, natürlich auf dem Ettersberg, aber auf der anderen Seite auch so eng mit der Stadt verbunden ist, dass die Leute also schon wissen, was da passiert. Zum Beispiel hat das Konzentrationslager keinen eigenen Bahnhof. Also wenn da die Leute nach der sogenannten Reichskristallnacht 1938, als also 30.000 jüdische Männer verhaftet werden im ganzen Reich, von denen kommen 10.000 in Weimar am Bahnhof an. Also in dem ganz normalen Bahnhof werden auf diesem Bahnhofsvorplatz, den es heute immer noch gibt, quasi zusammengepfercht und dann auf LKWs geprügelt, die dann also den Berg hochfahren und die Leute in das Konzentrationslager bringen. Da sieht dann also jeder, der in Weimar ist oder sich irgendwo in der Nähe vom Bahnhof aufhält oder auch nicht, man kriegt das ja auch so mit, ist ja nur eine kleine Stadt, was da passiert. Und da habe ich zum Beispiel ganz viele Quellen gefunden, dass die Leute sagen, naja, ich saß da im Café mit meiner Freundin, dann kam ein Nachbar vorbei und hat gesagt, oh, um 11 kommt der nächste Judentransport an. Lass uns mal gucken gehen, was da passiert. Und dann gehen die halt am Bahnhof runter und schauen sich das an und sagen dann, ja, ich war da total schockiert, aber was soll man denn machen? Und dann sind die Leute halt so wieder nach Hause gegangen, aber sind erstmal da hingegangen, um sich da das anzugucken sozusagen. Und auf der anderen Seite, andere haben gesagt, die fanden das richtig, die Juden hatten eh zu viel Macht in der Wirtschaft. Von daher war es ja richtig, die jetzt einzusperren und dann mussten die halt ihre Wertsachen und ihr Geld abgeben an den Staat und wurden dann ja wieder entlassen. So war dann auch so, dass wie man sich das dann quasi je nach eigener Einstellung entweder schön geredet hat oder eben man hat das sogar gut gefunden. Und diese ganze Bandbreite findet man. Aber man kann nicht sagen, dass die Leute nicht wussten, was da passiert ist, weil das schon so nah dran war, dass man das gesehen hat.
Ganz am Ende Ihres Buches haben Sie auch Dank formuliert. Und da habe ich gelesen, dass Ihr Vater Thüringer, gebürtiger Thüringer ist. Mehr habe ich aber noch nicht recherchieren können. Wo kam er denn her, genau aus Thüringen?
Aus Zell am Elis, also aus dem Thüringer Thüringer Wald. Also ich habe sehr, sehr oft als Kind meine Ferien auch in Thüringen verbracht und habe da eine sehr enge Beziehung auch zu dem Land und habe dann selber später auch in Jena studiert und dort 6 Jahre gelebt. Also ich daher kommt auch so ein bisschen die Faszination mit Weimar, weil natürlich Jena jetzt nicht so weit weg von Weimar ist. Und als ich dort also Geschichte studiert habe, da hat man dann natürlich schon einen Blick drauf. Also ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel waren wir mehrfach beim Zwiebelmarkt in Weimar mit Kommilitonen. Und wenn man da also im Bahnhof aussteigt von Jena aus mit dem Zug nach Weimar kommt, im Bahnhof aussteigt und dann in die Stadt runterläuft, läuft man ja auch an dem ehemaligen Gauforum vorbei und kommt dann also an diesen riesigen Parteibauten, die ja in einem völlig anderen Stil gebaut worden sind. Das hat damals übrigens auch die Leute geärgert in Weimar. Das ist auch eine spannende Geschichte, wie die darauf reagiert haben, als die Stadt dann nazifiziert worden ist quasi. Läuft man an diesen Parteibauten vorbei und dann in diese schöne alte kleine Kopfstein gepflasterte Altstadt und dieser Kontrast ist einfach so scharf und damals hat Weimar, muss ich sagen, weniger damit gemacht als heute. Heute stehen ja da auch so Informationsschilder und es gibt eine Ausstellung und so weiter und ich fand das damals irgendwie schon ziemlich krass, diesen Kontrast zwischen, ich sag mal, den zwei verschiedenen Imagebildern von Weimar. Wenn man eben Geschichte in Jena studiert, dann hat man da wahrscheinlich auch irgendwie einen anderen Blick drauf. Und gleichzeitig ist diese Ausstellung in Erfurt über die Topf und Söhne Firma, die also die Öfen hergestellt hat, sowohl für Buchenwald als auch für Auschwitz später, die ist auch gerade zusammen gekommen. Also es haben Kommilitonen von mir mit organisiert und deshalb war ich da immer mal, auch als diese Ausstellung gerade entstanden ist, auch immer mal in Erfurt. Und also die ganze Region liegt mir sowohl, ich sag mal, beruflich als auch privat doch sehr auch am Herzen, weil ich da immer so ein halbes Standbein immer in Thüringen noch mit hatte, obwohl ich selber in Brandenburg aufgewachsen bin.
Mhm. Vielleicht abschließend, Sie haben einen relativ hohen Output, würde ich sagen. Sie sind sehr fleißig als Autorin unterwegs, nicht nur als Bücherschreiberin. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, das nächste Projekt ist doch bestimmt schon, läuft doch bestimmt schon. Was können wir erwarten?
Ja, es läuft so mehr oder weniger, aber ich muss das erst noch in meinem Kopf irgendwie selber sortieren, glaube ich, bevor ich damit an die Öffentlichkeit gehe. Es ist eine relativ komplizierte Geschichte eines Mordfalls, so viel kann ich vielleicht schon mal sagen, der auf der Insel Rügen passiert ist. Und über den kann man sehr, sehr viel über die Zeit lernen. Also es ist 1901 auf Rügen passiert und es gibt eine sehr komplizierte Geschichte, die dann damit einhergeht, die an der man, glaube ich, sehr schön diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ein bisschen aufmachen kann. Also diese große Frage darum, es gab ja mal ein anderes modernes Deutschland, sage ich mal, bevor die zwei Weltkriege passiert sind. Und ich glaube, mit dem beschäftigen wir uns nicht genug, beziehungsweise wenn wir das tun, sehen wir das immer durch diese Geschichte, die danach passiert ist, durch eben diese Brille, die wir ja nicht ablegen können. Aber es gab schon eine andere Moderne damals, die eben noch nicht von diesen riesigen Konflikten geprägt ist und die man über so einen einzelnen Fall, glaube ich, ganz gut erschlüsseln kann. Und so ist der Grundansatz quasi meines nächsten Buches. Aber ich muss es erst noch etwas ausführlicher durchdenken und recherchieren, bevor ich da noch ins Detail gehen kann.
Also True Crime mit Geschichtsvermittlung. Das ist doch
andersrum.
Andersrum. Also Geschichtsvermittlung mit True Crime, ja. Aber die Ansätze sind ja ganz gut. Ähnlich ist das ja auch in diesem Buch Weimar, dass man Geschichte über Menschen, über Geschehnisse erzählt und vermittelt. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht, Sie wieder sprechen zu können.
Danke.
Und wünsche dann viel Erfolg mit dem nächsten Projekt. Vielen Dank.
Dankeschön und Grüße an alle nach Thüringen.
Ein Podcast von Funke.